Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst ja, ich treffe immer wieder gerne interessante Menschen, vegan, vegetarisch oder eben auch nicht. Spreche mit ihnen über Dinge, die uns bewegen, über den veganen Weg in Alltag und vieles mehr. Und in der heutigen Folge habe ich wieder so einen tollen Gast, den Holger. Holger Borgsmüller hat eine Fahrschule in Frankfurt am Main, ist seit gut 10 Jahren vegan und ich spreche mit ihm mal so über seinen Alltag, über seinen veganen Weg und vieles mehr. Eine Sache, die ich euch bitte, die ihr im Kopf haben müsst, wir haben die Folge Anfang Februar 2022 aufgezeichnet, also vor den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine. Habt das bitte einfach im Kopf, wenn ihr uns so unbefangen plaudern hört und euch vielleicht wundert, warum das ein oder andere Thema erst gar nicht zur Sprache kommt. Das bitte ich euch im Hinterkopf zu haben. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ja, ich bin da ja so ein bisschen zurückgerudert bei mir. Mir ging es irgendwann auf den Sack, ich hatte keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Also ich bin jetzt relativ passiv, was das angeht. Ich habe gerade heute drüber nachgedacht, nächsten Monat 10 Jahre und habe ja auch die ersten 3-4 Jahre da wahnsinnig die Werbetrommel gerührt und ständig irgendwas gepostet. Und irgendwann ging es mir auf den Sack, irgendwann diese blöden, jedes Mal dieselben blöden Diskussionen führen. Ist, ja, die Energie bringe ich dafür nicht mehr auf. Was aber komischerweise so ist, ist, dass ich in den letzten Monaten oder Jahren immer mehr Rückmeldungen bekomme, dass das trotzdem damals was gebracht hat. Also, dass die Leute zwar jetzt irgendwie 3-4 Jahre gebraucht haben, aber jetzt dann doch mit dem Scheiß anfangen. Ne? Also, ist eine ganz interessante Entwicklung eigentlich, ja. Und ich musste gestern sehr schmunzeln, als ich das von dir gelesen habe. Ich habe exakt vor 2 oder 3 Tagen zu meiner Freundin genau dasselbe gehört. An jedem Supermarkt hängt plötzlich eine Vegan-Werbung und vegan. Ich kann es schon nicht mehr sehen. Es kommt mir schon langsam komme ich mir schon dämlich vor. Ey.
Absolut, also, absolut. Das Ding ist, wir sind ja schon mitten in der Folge. Ihr merkt schon, wir sind echt spannend im Gespräch. Ich stelle euch heute den Holger vor. Ich habe den Holger einmal getroffen, leider nur bisher persönlich, aber über Facebook ist ja auch was Gutes. Und stelle ja im Moment so gerne so Berufe vor. So, ja, also ich sage immer in Anführungszeichen echte Männerberufe, wobei wer mich kennt, weiß, bei mir sind da alle mit drin. Also, und habe dich mal gefragt, so, hey, ich hätte gerne mal einen veganen Fahrlehrer im Podcast. Jetzt weiß ich aber auch, du bist sehr meinungsstark und äußerst dich sehr intelligent auf Facebook und schon sehr lange. Deswegen, wie gesagt, wir sind schon mitten im Gespräch, nur dass die quasi jetzt hier hören, dich kurz kennengelernt haben. Also erstmal vielen Dank, ne, dass du dir die Zeit nimmst und das machst. Aber das mit der Werbung, das ging mir tatsächlich auch so. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen. Ich gucke ja tatsächlich selten bis wenig TV und muss leider gestehen, dass ich dieses blöde Dschungelcamp aus irgendeinem Grund gucke. Ich weiß, mich regt das auch auf mit den Tieren und ich, um Himmels Willen, das ist auch, ich will das jetzt auch gar nicht schönreden, ich stehe einfach dazu und habe deswegen halt in letzter Zeit relativ viel TV-Werbung gesehen, ja. Aber mir geht es auch so wie du, auch so im Supermarkt auf Produkten. Das ist, ich habe jetzt bei meinem Posting auch schon die Ergänzung dazu gemacht, so das geht mir auf den Sack. Achtung, Ironie, natürlich geht es mir nicht auf den Sack oder uns geht es nicht auf den Sack, weil wir freuen uns ja. Aber es ist schon, ich finde, so im letzten Jahr fand ich.
Ne, ist ja, also ich finde es auch erdrückend im Moment. Also als ich, in Klammern, wir das angefangen haben, so vor roundabout 10 Jahren, da war das ja noch eine ganz andere Geschichte. Also da musstest du dich ja wirklich auch drum kümmern, was koche ich mir, wie bereite ich. Mittlerweile ist ja die Industrie da voll eingestiegen, was einerseits natürlich schön ist und auch bequem ist in vielen Bereichen. Es macht die Sache nicht gesünder, das auf gar keinen Fall, aber es ist schon in vielen Bereichen bequemer. Und wenn ich heute mal auf die Schnelle, und das hat man manchmal mir beim Burger King einen Whopper hole, das finde ich schon geil, dass es diese Möglichkeiten mittlerweile gibt. Also das ist toll, aber es hat tatsächlich jetzt im Moment gerade so eine Dynamik angenommen, wo ich mir dann vorstelle, was, wenn man sich überlegt, was wir vor vielen Jahren noch für Diskussionen geführt haben, um uns recht zu fertigen, dass wir sowas überhaupt machen und hier Gutmenschenscheiß und alles Mögliche hier um die Ohren geklopft worden ist und wie erdrückend diese Werbung jetzt ist. Mal abgesehen davon, dass natürlich jetzt in der Werbepause vom Dschungelcamp eine vegane Werbung ja schon zynisch ist.
Werbung. Kennt ihr schon Dental Delight? Nein? Dann wird's höchste Zeit. Denn Dental Delight ist ein tolles, junges Startup aus Bad Homburg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu kreieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine meiner Lieblingssorten Zahnpasta. Das ist Berry Blast. Die hat zum Beispiel ein Ökotest-Siegel mit sehr gut bekommen. Und das Tolle ist, alle Sorten sind vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral und um Lieferwege kurz zu halten, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Und ich habe tatsächlich alle 6 Sorten bei mir im Bad stehen und nehme je nachdem Tageszeit oder warm, kalt, Sommer, Winter und Lust und Laune immer die passende. Das kann ich euch empfehlen. Klingt gut. Das Beste ist, bei Dental Delight im Shop gibt es ein 6er Probierpaket, wo ihr von jeder Sorte eine Tube bekommt. Das Ganze ist schon in diesem Pack günstiger und obendrauf bekommt ihr noch mit dem Code Lust auf Vegan 15 nochmal extra 15% zum Ausprobieren. Das möchte ich euch heute mal ganz speziell eben als Tipp geben. Somit könnt ihr alle Sorten probieren und habt je nach Lust und Laune und Tageszeit oder je nachdem, wer bei euch in der Familie sich noch die Zähne putzt, immer die leckersten Sorten. Vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral, hergestellt in Deutschland. Besser geht's nicht. Alle Infos und Links, den Code und so weiter findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, eben, also deswegen ist es mir wahrscheinlich auch so extrem aufgefallen, ja. Also das ist hart auch. Was war das gewesen? Also auch nicht nur Essen, sondern tatsächlich auch Kosmetik. Also ich war relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob das Darf oder so war. Also nicht so eine relativ bekannte, ich nutze ja nur Seife. Ich habe ein Seifenstück vegan, das nehme ich für alles mit meinen paar Haaren. Wo die dann tatsächlich auch gesagt haben, also vegan und tierversuchsfrei, wo ich so dachte, was geht denn jetzt ab? Das finde ich tatsächlich gut in dem Fall. Ich meine, diese Verpackung ist immer noch scheiße, weil da ist mehr Plastik als Inhalt und wie gesagt, aber...
Na gut, aber das musst du natürlich in ganz vielen Bereichen sagen. Also egal, ob du jetzt die vegane Mühlenmutter...
Ja, da hast, ist auch noch zu viel Plastik,
also
ja.
Also wie das alles immer noch verpackt ist, ist natürlich brutal. Aber ich glaube, das ist ja sowieso so dieses Ding, was man hinter dieser Philosophie auch irgendwann erstmal, glaube ich, begreifen muss, ist, dass man sich, wenn man es ganzheitlich leben möchte, dass es in unserer Gesellschaft, in der ersten Welt, eigentlich gar nicht machbar ist. Also du musst Abstriche machen, du musst Kompromisse machen, weil du dir sonst auch nur selbst wehtust. Also ich habe da 1000 Beispiele. Also früher war es so, als ich angefangen habe, da wollte ich das auch noch viel militanter durchziehen. Da bist du dann zum Italiener gegangen, hast gesagt, hier, Pasta mit Tomatensauce, ja, bitte kein Käse. Dann kommt das Ding, ein Riesenberg Parmesan drauf und dann ist mir tatsächlich schon passiert und stellt mir daneben ein Pillenpäckchen für Laktoseintolerante daneben, meint, hier, musst du probieren, funktioniert. Ja. Und dann lässt du das zurückgehen, ja, und hatte ich auch schon in der Tschechei, da habe ich, glaube ich, eine Pasta 3-mal zurückgeben lassen, weil immer irgendwas, also wieder was anderes drauf war, was ich nicht essen wollte. Und dann musst du natürlich irgendwann verstehen, dass, wenn du das dritte Mal zurückgehen lässt, dann rotzt er dir in das Essen oder er macht irgendwas anderes. Also das willst du ja dann auch nicht. Heute ist es so, wenn ich mir eine Pasta bestelle und ich sage ohne Käse und ist Käse drauf, ja mein Gott, dann schiebe ich ihn halt ein Stück beiseite und das bisschen, was ich an Käse zu mir nehme, tötet mich nicht. Ich habe 40 Jahre lang Käse gegessen. Also und wenn ich es zurückgehen lasse, fliegt es im besten Fall noch in den Mülleimer. Also da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so doktringesteuert, sagen wir mal. Bestes Beispiel, meine Tochter. Meine Tochter ernährt sich zwangsläufig in unserem Haushalt auch annähernd vegan. Aber was sie zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist der Käseersatz. Den hasst sie. Egal, also du brauchst doch nur erwähnen, dass da irgendwas da... Nein, dann isst sie es nicht. Also den Käseersatz hasst sie auch die Pest. Aber natürlich mag sie eine Margarita. Ja? Also bestellt sie sich ihre Margarita, die ist 16, bestellt sie sich ganz normal mit Mozzarella drauf. Ja? So, jetzt ist die 16 und 50 Kilo schwer und dann isst sie die ganze Pizza nicht, sondern lässt 2 Stücke übrig. Ja, und bevor ich die wegschmeiße, esse ich sie.
Ja, Also du, da bin ich voll bei dir. Also ich habe ja auch schon mal eine ganze Folge mit dem Foodfighter gemacht über Lebensmittelverschwendung. Also wie gesagt, da bin ich bei dir. Ich meine, wir haben ja, also wir leben ja eh im Überfluss. Und ich finde, ich meine, auch mit den Produkten, also zum einen muss ich sagen, ich fand das von dem Italiener, den du eben geschrieben hast, ja schon irgendwie süß, dass er sich irgendwie zu einer Zeit schon zumindest die Gedanken gemacht hat, ne, mit diesen Laktosepillen. Also ich fand das jetzt lustig, aber ich wollte mich natürlich nicht drüber lustig machen, weil das zeigt ja, man muss halt so Step by Step denken, ne? Und wenn du heute zum Italiener kommst oder zu den meisten, dann haben die ja schon mindestens vegetarische, meistens schon vegane Optionen auf der Karte. Ja, also da hat sich ja eh ganz viel getan. Also gerade in der Gastronomie, lustigerweise auch so vor allem so im kleineren Bereich. Ja, also selbst hier so eine Currywurstbude hat eine vegane Currywurst. Also das ist schon ganz cool. Und ich meine, ich finde es auch super. Halt, ich muss ehrlich sagen, ich finde halt so veganes Hack. Also ich mag ja gar nicht so den Fleischersatz, sondern ich mag lieber so Alternativprodukte. Keine Ahnung, wie halt, ja, die Lupinenfilets, mein Klassiker von Alberts, die du selber marinieren und zubereiten kannst aus heimischen Produkten, aber ab und zu, ne, so eine Bolognese oder so, finde ich schon cool, dass ich jetzt in Rewe gehen kann und die haben Erbsenhack, weil ich das Sojahacken so mag, ja. Also, aber das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie jeden Tag 3 von isst.
Ich meine, da läuft es natürlich bei vielen Leuten hinaus, weil das habe ich gelernt in den letzten Jahren bei den ganzen Diskussionen um Ernährung, dass, ich sage es jetzt mal so provokant, der Deutsche per se überhaupt keine Ahnung mehr hat, was er sich in seinen Körper reinsteckt. Ja, also wie oft ich mir schon angehört habe, so diese typischen Fragen, was kann man da überhaupt noch essen? Ja, und die typische Antwort, Pommes und Ketchup. Ja, nee, Pommes, das wird doch in Schweineschmalz frittiert. Also das habe ich bestimmt schon, ich weiß es nicht, also dreistellig gehört in meinem Leben. Und ich mir denke, Leute, was beschäftigt ihr euch denn mit Lebensmitteln? Also kocht ihr denn gar nichts mehr? Und das ist natürlich jetzt diese Phase, wo man sagt, okay, wir haben jetzt ganz viele industriell verarbeitete Alternativprodukte und die erleichtern das natürlich und machen die Sache auch für die Leute, die von Essen keine Ahnung haben oder auch nicht kochen können, erleichtern den Einstieg dann natürlich ungemein. Also das finde ich schon gut in vielen Bereichen. Aber wenn man sich dann nur von dem Zeug ernährt, ist jetzt auch nicht, wäre jetzt auch nicht so unbedingt meine Wahl. Aber ganz klar, wir haben auch so unsere festen Dinger, die wir gerne hier vorrätig haben. Meine Tochter vor allem, also die steht halt auch auf diese Vegan Butcher oder wie das heißt, diese Schnitzel. Keine Ahnung, also auf die steht sie total und da ist immer ein Päckchen da. Ja, ne, ansonsten versuche ich schon auch noch so einigermaßen ausgewogen zu kochen. Ich koche aber auch gerne. Ja, also von daher, und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, wenn du dich da noch ein bisschen alternativer ernähren willst. Sonst wird es halt ähnlich ungesund wie der originale Scheiß sozusagen. Ja.
Absolut. Ich glaube, das ist am Anfang, ich weiß nicht, ich meine, jetzt bist du ja auch schon länger, aber mir ging es am Anfang, glaube ich, so, und dieses Erweckungserlebnis, das haben ja viele, dass wenn man sich dann ernsthaft mit dieser Materie auseinandersetzt und dann wirklich mal einkaufen geht und dann so entdeckt, was so eigentlich alles so vegan ist. Ja, also ich habe bis zu meiner veganen Phase, also selbst einheimische Gemüsesorten, die ich dann irgendwie noch nie gekauft habe, wo man dann auf einmal sich ein Sellerieschnitzel macht und denkt, wie geil ist das denn? Ja, also einfach so Sellerie, große Scheibe, bisschen paniert, gebraten, schmeckt so geil. Ja, wo ich so denke, gibt's hier bis zum Umfallen. Ja.
Den ich empfangen habe ich gerade gestern Abend gemacht. Ich war mir todsicher, dass ich 2 schöne Riesenknollen rote Beete gekauft habe und habe sie angeschnitten, dann war es ein Rettich. Und ich habe tatsächlich gar nicht gewusst, dass es diese runden, dass es so einen runden Rettich gibt, der von außen genau aussieht wie rote Beete. Ja, ich kenne immer nur diese länglichen Rettiche.
Ja,
Ja.
ich auch, ehrlich
Ich
gesagt,
habe den
ja.
gestern aufgeschnitten, ich wollte rote Beete-Salat machen, stell den auf. Knallweiß innen drin. So, was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Also, na klar, hast du dann immer noch deine Überraschungen dabei.
Absolut. Und was es für tolle Kartoffelsorten gibt und halt so ein Kram. Also was ich eben schmunzeln musste, weil da habe ich mich auch wiederentdeckt, so am Anfang. Also ich wurde ja ziemlich punktgenau mit 40 vegan. Das heißt, ich hatte schon so ein vorgeschrittenes Alter und würde behaupten, ich meine, ich werde innerlich immer ein Kind bleiben, weil ich, wenn irgendwas leuchtet oder blinkt oder elektrisch ist und ich hätte auch gerne Eisenbahn, eine Carrera-Bahn und na so. Also ich bewahre mir das aber auch. Ich finde das gut. Aber man hat ja eigentlich schon so ein bisschen gehobenes Alter. Und man ist am Anfang, wenn man so erleuchtet ist, das ist jetzt ein grenzwertiger Begriff, aber wenn es da so Klick gemacht hat, dann will man so, ja, also dann will man, ohne das böse zu meinen, wird man so am liebsten von heute auf morgen ganz so die ganze Welt so irgendwie veganisieren. und macht Postings und Bilder und ist dann irgendwie ganz frustriert, wenn das irgendwie auf einmal von heute auf morgen dann irgendwie nicht alle machen, was ja auch logisch ist, ja.
Da bin ich 100% d'accord. Das war ja bei mir genauso, als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und dieses Ausmaß begriffen habe, auch dieses Ausmaß an Lügen, den ich aufgesessen habe, ja. Also ich war so der ganz normale Durchschnittsblödmann, ja, der, und das will ich jetzt, das meine ich jetzt wirklich spaßig, also die Leute, die zuhören und vielleicht das, ja, ich war der Meinung, okay, so eine Kuh, die gibt halt Milch, die hat einmal gekalbt und dann gibt die Milch, weil man sie immer weiter stimuliert, die muss man nicht nochmal schwängern und schon gar nicht jedes Jahr. Und das waren lauter so Sachen, denen bin ich auch aufgesessen oder überhaupt diesen Milch ist gut für den Knochenbau und diesen ganzen Scheiß, den du halt als Kind und in der Werbung und überall aufgedrückt bekommst und das ist einfach schlicht und ergreifend alles gelogen ist, das wusste ich vorher auch nicht. Und bei mir war so ein Schlüsselerlebnis, also ich bin da auch sanft so gezwungen worden im Prinzip. Also ich habe Anfang 2010 eine Frau kennengelernt, habe mich verliebt und die war vegan und ich war Hobbykoch. Und das war früher immer so mein, ich sag's mal so salopp, meine Masche, ich lade dich zum Essen ein, also ich koche dir was. Ne? Dann sagt sie, ja, koch mir was, aber halt ohne Tier. Und dann stehst du dann da und willst, was kochst du denn dann? Ja, Salat. Und dann machst du deine Vinaigrette und nimmst den Honig in die Hand und denkst dir, okay, Honig, ja, aber rufst du an und sagst, hier geht Honig? Nein, Honig geht nicht, scheiße. Ja, und musste ich dann zwangsläufig damit beschäftigen. Gut, dann sind wir zusammengekommen und dann habe ich für sie gekocht und habe mir immer noch Käse drüber gerieben oder eine Fleischwurst drüber geschnitten oder sonst irgendwas. Und dann wurde das für mich, also mein Anteil an tierischen Produkten wurde immer weniger. Also irgendwie in einem Automatismus. Sie war nie irgendwie belehrend unterwegs, also sie hat es total passiv gemacht, sie hat nie irgendwie mit mir eine Diskussion angefangen, was ich da esse oder sonst irgendwas. Naja, und irgendwann dachte ich so drüber nachdenken, scheiße, du hast seit 4 Wochen gar kein Fleisch mehr gegessen. Und auch gemerkt, dass es mir scheinbar nicht fehlt, weil mir ist es gar nicht aufgefallen. Und dann kommt das Nächste, dann zappst du abends durch den Fernseher, ja, und dann kommt so nach 11 kommt eine Doku über Massentierhaltung. Da hast du früher immer weiter gezappt. Weil du weißt ja, dass es scheiße ist. Es verdirbt dir aber den Appetit, macht dir ein schlechtes Gewissen, willst du nicht sehen. So, jetzt war ich aber plötzlich nicht mehr betroffen, sondern ich war so gefühlt so, ach ja, ne, guckst du mal. Und dieses Ding hieß From Farm to Fridge. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Auch so eine 90-Minuten-Doku. Und ich habe nach diesen Dingen so viele Fragen gehabt. Ich war so erschüttert über das, was ich da erzählt bekommen habe. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Dann habe ich erst natürlich nur mal in diese Richtung recherchiert, später dann halt mit Ethik, mit Tierrecht und Tierschutz und was weiß ich. Und dann hatte ich so meine Phase, wo ich da auch wirklich gedacht habe, ich kann die Welt bekehren. Ja? Also auch in anderen Richtungen. Ich habe dann irgendwie mit meiner Tochter vom Zirkus gestanden, hier vom Knie und habe gegen die Tiere im Zirkus demonstriert und bin dahin und dahin und dahin, bin in irgendwelche Schweineställe eingebrochen. Da habe ich alles mal eine Zeit lang mitgemacht und vor allem natürlich den Dialog mit Leuten gesucht, die sich normal in Anführungsstrichen ernähren. Ja? Und mir da natürlich auch viel Wissen drauf geschafft. Aber was passiert? Du stößt grundsätzlich auf diese kognitive Dissonanz. Ja? Die Leute sind erst interessiert, hören dir zu, bis zu einem gewissen Punkt, dann fangen sie an, sich zu rechtfertigen. Also wenn sie merken, dass ihre Argumente ausgehen, dann werden sie sauer. Und das ist ja eigentlich eine ganz normale Reaktion. Und da bin ich mittlerweile wieder raus. Also ich versuche das, wie meine damalige Freundin, eher so ein bisschen passiv mit Vorleben. Ich lade viele Leute bei mir zum Essen ein. Ich bin ein recht geselliges Kerlchen und habe eigentlich am Wochenende immer mal irgendjemand zum Essen da. Und versuche denen einfach mit gutem Essen beizukommen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Es wird nicht die Welt werden, die ich damit rette. Aber wenn es doch ein paar sind und wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Quadratrechnung anwenden, dann tut sich vielleicht ja trotzdem zumindest in einem kleinen Maße was.
Absolut. Also eben, also das darf man nie unterschätzen. Also ich glaube, gutes Essen ist einfach die beste Werbung. Also bin ich bei dir. Und ich meine, guck mal, so wie bei dir, ne? Wenn du einen erreichst, und der bleibt dabei und der wieder, ne? Also diesen Multiplikator, man darf das gar nicht so unterschätzen. Und was ich halt jetzt, es hat sich schon wieder gelohnt, weil ich liebe diese Geschichten. Also diese Geschichten, wie Leute vegan wurden, das ist jetzt bei dir, ich weiß nicht, ob du den Film Los Veganeros kennst, das ist schon fast wie dieser Kinofilm, dieser Vegane. Das ist so schön, das ist so individuell und das zeigt ja auch, dass man sich dann auch unabhängig vom Alter oder der Einstellung da entwickeln kann und sei es vielleicht jetzt aus Liebe oder Zuneigung zu einem Partner, Partnerin, das ja ist einfach, man kann empathisch werden. Und ich, was ich noch unterstreichen will, weil bei mir ging es ja über die Gesundheit, dass halt dann auch man, dann heißt es ja wieder so, ja, ein echter Veganer, wobei mir das immer, also zwei Dinge, die mir wurscht sind, echte Veganer will ich gar nicht sein. Und ich will auch gar nicht zur veganen Community gehören, weil ich die bis heute gar nicht gefunden habe. Wenn es immer so heißt, so ja, die vegane Community.
Ja, aber das ist auch echt problematisch, weil da hast du auch wieder dieses Lager von Leuten, die ja einfach so versuchen, alles. Und da kannst du eigentlich auch immer von ausgehen, die fragst du, wie lange bist du vegan? Ja, ein halbes Jahr. Das sind so die, die dann wirklich so, boah, voll Gas, wie wir es eigentlich auch am Anfang versucht haben zumindest.
Ja, aber ja, irgendwie anders. Also, weißt ja, du, wenn die dann gehen alle, ja, du bist nur echter Veganer, wenn du aus ethischen Gründen vegan bist, würde ich immer sagen, es ist doch scheißegal,
scheißegal,
warum einer vegan ja wird. Hauptsache, er bleibt
scheißegal
dabei.
Scheißegal, Hauptsache, also, es wird ein weniger
gefüttert. Ja, ist so. Also, nein, und vor allem ja so jetzt, weißt du, wie bei dir und bei mir und bei vielen anderen. Also, ich unterscheide schon, ob das jemand ernsthaft macht oder es gibt auch einen Podcast, der wird moderiert von jemandem, die ist überhaupt nicht vegan und findet nur den Hype spannend. Das ist, finde ich, dann auch so ein bisschen grenzwertig schon. Also bei allen Leuten, die ich kenne, die aus nicht ethischen Gründen vegan, wobei, da ist jetzt auch schon wieder die Frage, letztendlich wurdest du ja aus ethischen Gründen vegan. Also da kann man
jetzt schon eine Diskussion führen. Ja, ja, also ich schon. Ja. Hier diese Welle, die da vor 2 Jahren losgebrochen worden ist mit den Game Changers, da ist im Prinzip nichts Ethisches dahinter, sondern das ist Narzissmus. Aber egal, also ist ja wurscht, was dahinter steckt. Das Ergebnis zählt doch. Das Ergebnis zählt doch,
absolut,
dass jeder, der jetzt heute zum Burger King fährt und sich ein Plant-Based Chicken, Long Chicken holt statt einen normalen, da ist was passiert. Da haben wir ein beschissenes Hühnerbrüstchen gerettet. Und darum geht's doch. Also, und es wird auch ein schleichender Prozess sein und ich bin auch ganz davon überzeugt, wir werden es vielleicht nicht mehr zu Lebzeiten mitkriegen, aber ich bin überzeugt, dass es dahin gehen wird, wenn es nicht zurück zum Sonntagsbraten geht, dass es sogar in die Richtung geht, dass Fleisch nur noch illegal unterm Tresen verkauft wird.
Ja, also da bin ich bei dir. Ich sage auch immer so, ich glaube, weißt du, so wie wir in 70er, 80, also ich persönlich jetzt nicht, aber wie so in 70er, 18 Jahren du noch so mit 2 Geschwistern und deinen Eltern so nach Süditalien in Urlaub bist und die Eltern haben dabei so eine Stange Kippen weggeraucht im Auto, wo du heute sagst, was? Oder im Restaurant rauchen, also kann überhaupt nicht, was? Kann doch gar nicht sein, ja. Und ich glaube, so ähnlich geht's, also weißt du, ob unseren Kindern, aber ich glaube spätestens so unseren Enkeln, die dann sagen, meine Großeltern, die haben noch Fleisch gegessen und da offen drüber gesprochen. Also das glaube ich auch. Also das ist...
Ich glaube, das ist eine so, auch in Deutschland leider Gottes sehr manifestiert, diese Einstellung mit Neuerungen. Egal was, es wird immer erstmal, nein, das war schon immer so, nein, das wollen wir nicht. Ob es die Gurtpflicht ist, die Helmpflicht, das Zigarettenverbot und sonst was. Es wird immer erst belächelt, dann bekämpft und anschließend akzeptiert. Und so wird es da auch passieren. Das ist meine feste Überzeugung. Es wird aber noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendeiner hat mal gesagt, er ist fest davon überzeugt, dass die WHO irgendwann sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir aufhören, Fleisch zu essen. Es wird jetzt verboten, Fleisch zu essen. Und wahrscheinlich wird es tatsächlich so kommen, denn man muss ja einsehen, dass das alles so nicht mehr funktioniert. Aber dazu müssten die Leute erstmal Mathematik beherrschen. Ja, also, dass wir mittlerweile 1,7 Milliarden Rinder auf der Welt haben. Wir haben mehr Biomasse an Rindfleisch, als es Menschen gibt. Was ist das für ein Schwachsinn? Das muss doch jedem klar sein, dass das alles nicht funktionieren kann. Aber leider auch so, wir haben es eben im Eingang, ich glaube, bevor du aufgezeichnet hast, schon gesagt, hier mit den ganzen Schwurblern und Impfen und wir sind in der Diktatur und so weiter. Und du kannst von vielen Leuten einfach gar nicht die Rechenleistung verlangen, zu kapieren, dass es so nicht weitergeht.
Werbung. Berry Blast, Sunny Splash, Bahama Breeze. Klingt gut, lecker und nach Wellness. Und genau das ist es auch, nämlich Wellness für eure Zähne. Das sind nämlich 3 von 6 tollen Sorten Zahncreme von Dental Delight, ein junges Startup aus Bad Homburg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu kreieren. Und das Beste, alle Sorten sind, und jetzt kommt es, vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral und um Lieferwege kurz zu halten, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Die Sorte Dental Delight Polar Punch wurde schon Testsieger bei Stiftung Warentest und Berry Plus bekam bei Ökotest ein sehr gut. Das Ganze könnt ihr jetzt zu Hause testen und dabei sparen. 15% Rabatt erhaltet ihr mit dem Code LustAufVegan15, alles zusammengeschrieben. Mein Tipp, das Dental Delight 6er Zahnpasta Paket zum Testen mit allen Sorten. Natürlich könnt ihr auch da den Gutschein verwenden, LustAufVegan15. Alle Infos zu Dental Delight, den Link und den Gutscheincode findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, also da bin ich in Teilen bei dir. Ich glaube, also das ist jetzt echt meine ganz persönliche Theorie, dass, weißt du, so, wenn man so Leute fragt, so irgendwie, wir haben ja hier auch so die Montagsspaziergänge, so für was gehst du jetzt denn so auf die Straße? Ja, so, also für Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Ich breche es jetzt mal ein bisschen polemisch runter. Und wo du dann denkst, okay, also Frieden haben wir, Freiheit haben wir, Diktatur haben wir auch keine. Und dann redest du mit den Leuten, also kommt man eventuell mal ins Gespräch. Und ich habe so den Eindruck, das ist zum Teil auch so, weißt du, wir haben ja alle unser Päckchen zu tragen. Ja, also der eine mehr, der andere weniger, aber jeder hat so seine Probleme. Und ich weiß nicht, ob das, also entweder ist es so dieser Protest der Ungehörten oder es ist vielleicht auch einfach so, weißt du, da wird permanent von Klimawandel und das und sel und jenes und Auto wird teuer und Strom wird teuer, was auch alles richtig ist, weil unsere Energie, subventionierte Energie sowieso viel zu billig war. Und weißt du, kein Mensch regt sich mehr auf, wenn du guckst, dass irgendein VW Touran heute ab Werk 50.000 Euro kostet. Wenn du vor 10 Jahren einem gesagt hättest, ich kaufe mir ein Auto für 100.000 Mark, wärst du gefragt, oh, hast du im Lotto gewonnen? Das ist so, weißt du, so, wir sind in so eine Wohlstandsblase und ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus, um Himmels Willen. Und irgendwie, da will man uns das Auto wegnehmen, dann will man uns das Tempolimit wegnehmen, dann will man uns das Fleisch wegnehmen. Und ich glaube, das ist mehr so ein Generalprotest. Also ich bin doch bei dir letztendlich, ja. Aber wir müssen uns damit befassen, weil wir, ich meine, den Klimawandel aufhalten können wir sowieso nicht mehr, beziehungsweise ihn rückgängig machen. Und wir müssen da jetzt gucken, dass wir da so gut wie möglich da halt durchkommen. Und da ist es halt nun mal ein elementarer Punkt. Was mich im Übrigen auch stört, dass sich lange, lange Zeit, also wenn man, ich weiß nicht, ob du kennst bestimmt Cowspiracy, dass sich halt viele NGOs so lange so schwer getan haben, dieses Thema Fleischverzicht so ein bisschen zu übernehmen. Das wurde lange sehr stiefmütterlich behandelt, aber auch da geht es jetzt irgendwie zum Glück weiter. Und ja, ist ein schwieriges Thema, aber man muss sich mit befassen. Und ich denke auch, was du eben gesagt hast, das finde ich auch richtig, weißt du, wenn jetzt vielleicht wirklich jemand hat irgendwie eine Freundin kennengelernt, geht nach dem Kino im Burger King, die isst ein Plant-Based Chicken und sagt, du, probier den doch mal, weißt du, und der isst das und der schmeckt ja auch gut. So wir Männer, ich sag immer so, wir brauchen vielleicht auch manchmal nur so einen Anreiz, so, weißt du, so ganz klischeebehaftet, dann, weißt du, so, ah, meine Freundin hat mich ja gezwungen, den zu essen, dann steht er vor seinen Kumpels gut da und dann sieht er vielleicht auch nachts eine Doku, erinnert sich dran und dann kriegst du die Leute auch wieder auf den ethischen Weg. Also es kann halt so vielfältig wie Menschen sind, kann dann ja, auch der Weg dahin sein.
Ich glaube, es ist einfach wirklich dieses etwas zärtlicher Vorleben als draufstumpfen. Ja. Also ist einfach so, dass, weißt du, ich kennst du den Nier, der hier mittlerweile ja in Frankfurt mehrere Leben betreibt.
Der war vor 3 Monaten hier im Podcast, ja.
Und der macht es ja sehr zärtlich, ne? Also ja, da wird es ja, bei denen in den Läden wird es ja gar nicht groß thematisiert.
Das finde ich so genial. Da steht
du gehst da rein, also gerade hier auf dem Zeilkitchen, du gehst ja da rein, da steht zwar irgendwo
ganz vegan. Ganz unten steht es tatsächlich, ja, letzte Seite ja, unten.
Aber, ja, aber sonst interessiert es einfach keinen. Und die Leute gehen da hin und haben es vielleicht gar nicht mitbekommen, ja, was da gerade passiert ist.
Also das ist A, sehr zu empfehlen und B, ich finde das auch ein mega geiles Konzept. Aber so zum Thema Wegnehmen, jetzt wenn ich quasi da mal ein Fachmann da habe. Mein Tempolimit, du hast es gepostet, ich habe das auch gesehen. dass sich da alle so aufgeregt haben über diesen Milliardär, der irgendwie da mit 400, was weiß ich, über die Autobahn gerast ist. Und da hattest du so ein schönes Posting zugemacht, wo ich gedacht habe, yes, also ich habe, glaube ich, selten, also ich habe drunter geschrieben, jo, und noch ein gefällt mir, weil ich fand das so plakativ für diese Doppelmoral, nenne ich es jetzt mal. Weißt du, so Tempolimit, Riesenwahlkampfthema, ja, irgendwie, ich glaube, in Europa gibt es, außer ich, das weißt du mit Sicherheit besser, gibt es noch überhaupt ein Land in Europa, wo kein Tempolimit
Du
ist?
kannst schon globaler denken. Wir haben meines Wissens auf der Welt 194 Länder. Davon gibt es genau drei, die kein Tempolimit haben.
Das ist ja krass.
Und die anderen beiden, also das andere ist noch nicht mal ein Land, sondern es ist nur eine Insel, nämlich die Isle of Man. Das ist eine Insel zwischen England und Irland in der irischen See da oben.
Wo dieses
Eine ganz kleine
Motorradrennen eben
Insel.
auch ist,
Kannst
gell?
du, genau, da ist ein
Ja.
Motorradrennen. Da kannst du 60 Kilometer im Umfang hat diese Insel. Und die haben nicht mal eine Autobahn. Aber die haben auch auf der Landstraße kein Tempolimit. Ja, aber das sind halt auch ziemlich kranke Menschen da oben. Ja, aber das ist eine kleine Insel. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben. Ich glaube, keine 20.000 oder irgend sowas.
Ja.
Ja, so. Und dann gibt es noch Dubai und wir.
Ah, echt? Ich dachte, in Dubai wäre auch tatsächlich, da weht
Nein,
sogar ein Tempolimit.
Dubai haben sie mittlerweile auch alles reglementiert. Aber offiziell gibt es, in allen anderen Ländern ist ja die offizielle Höchstgeschwindigkeit
Ja.
meistens 130.
Ja.
Ja, also egal um uns rum, in jedem Land, wir regen uns drüber auf, wir fahren darüber, zahlen Maut und können dann nur 120, 130 fahren. Aber ganz ehrlich, wenn man zuguckt, selbst mit den ganzen Mautstationen geht es überall schneller als bei uns. Denn die Staus, die wir hier alle haben, und wir sind natürlich auch das Durchfahrtsland Nummer eins, weil es nichts kostet und weil es kein Tempolimit gibt, ja, die Staus, die wir alle haben, die entstehen nicht durch Unfälle oder Baustellen, natürlich auch. Aber die meisten Staus entstehen durch die hohen Differenzgeschwindigkeiten, die wir haben. Dass halt eben der ältere Herr in seinem Auto mit 120 auf dem LKW zufährt, in den Außenspiegel guckt, da hinten am Horizont ist ein kleiner Punkt, ja, der ist weit genug weg, ich fahre raus, nur der kleine Punkt ist halt über 300 Sachen schnell und ist plötzlich 200 km/h schneller als der. Und wenn der hinten reinbremsen muss, um dann nicht zu kollidieren, dann kann der nicht auf 120 runterbremsen, der muss auf 40 runterbremsen. Und der hinter dem war, der 300 gefahren ist und noch mit Lichthupe Blinker links vorbei wollte, der bremst schon auf 10 runter. Und der dritte in der Reihe, der steht. Und so entsteht der Stau. Und dieser Wahnsinn, dass wir eben noch ganz klar, also meine Existenz hängt davon ab, dass Leute Auto fahren oder Motorrad fahren.
Ja, aber es gibt
Ich
ja
bin
zwei
mit dem ganzen
Möglichkeiten.
Kram groß geworden. Ich
Ja.
bin auch affin für schnelle Autos und für schnelle
Ja.
Motorräder. Ich betreibe Rennsport. Alles gut und schön. Aber auf der Autobahn, auf öffentlichen Straßen hat diese Art der Geschwindigkeit nichts mehr zu suchen. Und wir wissen es ja aus allen anderen Ländern. Also die Supersportler werden immer noch am meisten in Amerika verkauft, wo man 55 oder 65 Meilen fahren kann. Das ist übersetzt 88 oder 105 Stundenkilometer. Und dafür werden trotzdem die 700 PS Boliden rüber geliefert. Keine Ahnung, die fahren halt in 3 Sekunden auf ihre 65 Meilen und dann machen sie ein Tempomat rein oder sonst irgendwas. Haben trotzdem Spaß am Autofahren. Aber dieser Wahnsinn, und vor allem ist es ja so, und das war vor vielen Jahren schon so, wir haben ganz klar, wir haben einen Autobahntourismus. Also ich weiß, dass ich, und das ist 25 Jahre her sein, war ich in Tampa in Florida auf dem Flughafen, wir hatten irgendwie ein Delay im Flug und ich laufe da so aus Langeweile auf dem Flughafen rum, da war ein Reisebüro und da war eine große Werbetafel: Meet the German Oktoberfest and the German Autobahn. Das war vor 25 Jahren schon ein Werbeslogan für Deutschlandreisen, weil wir sind für nichts anderes interessant. Zum Saufen und zum Schnellfahren. Das ist das, was die Leute außerhalb von Deutschland interessiert bei uns. Ja? Und das ist eigentlich auch schon, ja,
Das stimmt, also
keine
ich.
Ahnung, wie man diese Humorform finden soll.
Jetzt werde ich vielleicht sogar ein bisschen arg indiskret, aber es fehlt. Also zum einen, ich weiß noch, wo ich das erste Mal in Amiland war, habe ich tatsächlich auch diese Werbung gesehen und dachte mir noch so, ach, das wäre eigentlich, also ich gebe zu, ich fahre auch ganz schnell, aber dem Rennkart als alter Opa und mit meinem Gewicht, ich krieche mir so über eine Rennstrecke. Die Achtjährigen, die überholen mich in der Runde dreimal. Aber es macht mir halt Spaß und das ist kontrolliert und alles so weiter. Aber da dachte ich noch, das ist ja eigentlich ein geiles Geschäftsmodell. Aber klar, weil heute denke ich mir so, ja, und wenn dann halt Cebit ist und da ist es Oktoberfestzelt oder war und dann dachtest du so, ja genau, so irgendwie einen dicken Mietwagen und dann zum Saufen. Aber ich meine, die sorgen ja selber dafür, dass es so ist.
Das war ja schlussendlich auch der Inhalt meines Postes, dass die Leute mit ihrer Doppelmoral sich da über den 417...
Den Typ aufregen.
Das ist eine abstruse Geschwindigkeit. Das ist eine abstruse Zahl, die sich halt die Leute gar nicht vorstellen können, weil keiner das Geld hat, ein Auto zu kaufen, was diese Geschwindigkeit produzieren kann. Ja, ich meine, wir reden davon, ich glaube, dieser Bugatti
Chiron, mit dem er da gefahren ist,
1,5 Millionen oder irgend sowas, das ist so ein Ding. Das hat ja keiner. Ja, aber diese abstruse Geschwindigkeit, ich meine, wenn du heute ein Auto hast, was 300 fährt, dann bist du schon in der 911 Porsche-Liga, ja, was auch schon teuer wird, so Geschwindigkeiten zu produzieren und dann nochmal 120 km/h schneller sein. Das ist so unvorstellbar, also auch für mich völlig unvorstellbar. Aber wir schaffen diesem Menschen durch unsere Gesetzlage den Raum, seinen Wunsch, und den kann ich vollkommen nachvollziehen, dass er sich so ein Ding gekauft hat und mit dem Ding jetzt auch mal Endgeschwindigkeit fahren will, dafür schaffen wir ihm den rechtlichen Raum. Weil wir sagen, na gut, jetzt haben wir hier die Ampelkoalition und das Einzige, was sie bei den Gesprächen rausgefunden haben, ist, dass die FDP den Grünen den Zahn gezogen hat, ein Geschwindigkeitslimit einzuführen. Und das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, versuchte Körperverletzung heutzutage. Ja, es ist bei dem Verkehrsaufkommen, das wir haben, ist es hochgradig gefährlich, das diesen Menschen zu erlauben. Menschen, die vielleicht sich ein schnelles Auto leisten können, aber das ist ja auch wieder so eine Einstellungssache beim Deutschen. Wenn du heute an eine Ampel gehst und klopfst den Deutschen an die Seitenscheibe und der macht die Scheibe runter und sagt, und du fragst den, was bist denn du für ein Autofahrer? Dann sagt der immer, der Beste, den ich kenne. Alle anderen sind scheiße, ich bin der Beste. Das sind aber auch die Menschen, die mit dieser Einstellung kein Sicherheitstraining besuchen und schon gar nicht auf die Rennstrecke gehen und sich das mal zeigen lassen, wie man mit so einem Gerät umgeht bei solchen Geschwindigkeiten. Sondern nein, das ist die gefühlte eigene Evolutionsspitze des Autofahrers. Und diese Menschen sind natürlich da draußen dann auch überfordert und gefährlich. Ich habe mir dieses Video, nachdem diese Diskussion dann unter meinem Post in Facebook entstanden ist, habe ich mir dieses Video erst angeguckt. Und ich muss sagen, dieser Mensch, der hat das schon gut gemacht. Also der hatte Begleitfahrzeuge, die dafür gesorgt haben, auch über Funk zu gucken, dass die linke Spur frei ist und haben auch dafür gesorgt, dass die Autos, das war dreispurig, dass die Autos auf der mittleren und auf der rechten Spur das Rechtsfahrgebot einhalten und da auch nicht rausfahren. Also das kann man alles werten, wie man will. Das könnte man jetzt auch als übermäßige Straßenbenutzung und so weiter. Klar finden die auch irgendwas, um dem vielleicht irgendeine Geldstrafe reinzudrücken. Aber da lacht sich jemand, der sich für 3,5 Millionen ein Auto kauft, sowieso drüber tot. Aber grundsätzlich war er zumindest nicht im Straftatbestand. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Vielleicht, man kann da viel konstruieren. Man kann sagen, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot. Ja, der müsste auch bei 400, wenn rechts frei ist, rechts rüberfahren. Macht er natürlich nicht. Ist auch gut so, dass er das nicht gemacht hat. Aber der Rest, ja, Leute, beschwert euch doch nicht über einen Milliardär, der hierher kommt und 417 fahren will, weil wir es ihm erlauben, sondern macht euch doch Gedanken drüber, wie wir das verhindern. Und da gibt es nur eine Antwort drauf. Und das ist eine Obergrenze der Geschwindigkeit. Und es würde niemand langsamer unterwegs sein ab da. Wenn du heute mal guckst, also selbst wenn du, und ich habe das auch schon ausprobiert, solche Sachen, selbst wenn du mit einem richtig schnellen Auto unterwegs bist. Ich bin jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie vor 3-4 Jahren mit einem Kumpel mit so einem RS6 Audi, auch völlig übertrieben, 700 PS, keine Ahnung, sind wir nach Österreich zum Skifahren gefahren und haben gesagt, okay, wir lassen uns mal krachen. Mal abgesehen davon, dass wir von Frankfurt nach Österreich 3-mal tanken mussten, ja, weil das Ding ist halt auch mit 35 Litern Super Plus krachen lässt und das dir natürlich schon den Geschwindigkeitsdurchschnitt komplett versaut, so einen Tankstellenstopp, haben wir es nicht geschafft. Schneller als, ich glaube, 120 war die Durchschnittsgeschwindigkeit, mehr kriegst du nicht hin. Aber dafür haben wir also andauernd Gefahrenbremsungen machen müssen, andauernd gefährliche Situationen gehabt und einen riesen Scheiß an Sprit verblasen. Also das kann es nicht sein. Und sich dann reinzusetzen und zu sagen, ganz entspannt, Tempomat an 120 oder 130 und ohne einmal mehr zu tanken, ab nach Österreich.
Wollte gerade sagen, ein bisschen in so einem Fall sogar noch schneller vielleicht da, ne?
Also vielleicht sogar schneller. Vielleicht
sogar schneller, aber nicht viel später auf jeden Fall, ja.
Das ist ja jedem schon so gegangen, der Auto fährt. Du fährst auf der Autobahn, beeilst dich ein bisschen, ja. Überholst einen LKW. Eine halbe Stunde später fährst du auf die Tankstelle und beim Tanken fährt dieser scheiß LKW wieder an dir vorbei. Und du hast dich richtig angestrengt, schnell zu sein. Also das funktioniert einfach nicht. Und dann wieder dieses Ding rauszuholen, ja, Diktatur, alles wollen sie uns verbieten. Ja, weil ihr eigenverantwortlich eben nicht schlau genug seid, um anständig zu fahren. Natürlich muss es euch verboten und vorgeschrieben werden.
Ne, ich bin, halt da bin ich voll so. Bei dir, und zwar zu unserer aller Sicherheit. Also da bin ich komplett bei dir. Also ich habe mir einmal den Spaß gemacht, weil ich das unbedingt mal wollte, und bin mit dem Renntaxi über die Nordschleife gefahren. Und ich fand das sehr, sehr cool, war danach aber klatschnass geschwitzt, weil das ist ja, also man unterschätzt es ja total, wie viel Stress das ist, schnell zu fahren. Also
ja, vor allem diese ganzen selbsternannten Fachleute, die jetzt sonntags Formel 1 gucken und sich dann
darüber unterhalten, dass sie die falschen Reifen haben.
Die haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden. Was in so einem Formel 1-Wagen allein an G-Kräften auf dich einwirkt, da wird der Durchschnittsmensch, wenn ihm nicht das Genick bricht, erstickt er an seinen Blonden, die ihm aus den Zähnen rausfallen. Das sind Kräfte und physikalische Zustände, die kann kein Mensch nachvollziehen, der auf der Straße Auto fährt. Das sind völlige Unterschiede. Allein die Reifen machen einen solch großen Unterschied. Das ist ein Wahnsinn.
Also, was ich jetzt aber meinte, ist allein nur, also das sowieso, aber nur halt diese Geschwindigkeit. Also permanent so schnell zu fahren, verlangt ja auch eine wahnsinnige Konzentration. Und das habe ich auch, glaube ich, irgendwann in meiner Fahrschule gelernt. Dieser, ne, je schneller man fährt, desto kleiner wird der Blick, dieser sogenannte Tunnelblick. Und ich bin da voll bei dir. Ich meine, du kannst dir, ich sag jetzt mal ganz platt, weißt, wenn du dir eine Knarre kaufen willst, machst einen Eignungstest, einen Waffenschein, das funktioniert zwar leider auch nur suboptimal, aber es funktioniert wenigstens. Und das Schlimme ist, du brauchst ja heutzutage gar nicht mal die Kohle für so ein Auto, du liest es dir halt, ja. Und da gibt's keinerlei Eignungsprüfung, ob du halt so ein Ding mit, entweder so ein Mega-SUV mit bald 3 Tonnen bewegen kannst, was ja eigentlich fast schon ein kleiner LKW ist, oder eben halt ein Auto mit 700 PS. Und das sehe ich im Übrigen ähnlich. Ach so, genau, eine fachliche Frage nochmal. Es gibt also tatsächlich keine, also wenn dieses runde Schild mit den, wir haben schon telefoniert, 5 Streifen, ist richtig, gell, mit den 5 Querstreifen, dieses, was alles aufhebt. Wenn das kommt.
Ende aller Streckenverbote.
Genau. Und es gibt tatsächlich keine gesetzliche, dann keine, also 130, nein, wo also wir drüber. Also
die Gesetzeslage ist natürlich so, dass wir ja diese empfohlene Richtgeschwindigkeit haben von 130. Und es gibt eine Menge Urteile, es steht auch nirgendwo im Gesetz verankert, aber es gibt eine Menge Urteile, und es ist mittlerweile gängige Praxis, dass beim Unfall oberhalb dieser Geschwindigkeit die Beteiligten, egal was passiert ist, auch der eigentlich völlig unschuldig ist, nur schneller als 130 gefahren ist, eine Teilschuld eingeräumt bekommt, weil er einfach über 130 gefahren ist. Ja, das ist aber auch alles, aber das ist eine Empfehlung. Und nach dieser Empfehlung sind mittlerweile die Versicherer so, dass sie da untereinander irgendwie mit, heute wird es ja alles in der Regel unter den Versicherungen geregelt, dass sie da Teilschuld einräumen, ja, wenn da irgendwas ist, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber es ist keine Bindung, also du kannst so schnell fahren, wie du willst. Kein Mensch hat, da muss man ja auch mal sehen, wie sich das alles entwickelt hat, kein Mensch denkt der ja heute noch drüber, deswegen regen sich ja die Leute so auf, drüber nach, dass das auch über 400 werden kann, ja. Und ganz ehrlich, auch jetzt gerade mit den Supersportwagen, die jetzt auf E-Motoren umsteigen, das sind solche Geschwindigkeiten auch ganz einfach machbar.
Absolut.
Ja, absolut. Und auch alleine im Zuge dessen, dass solche Fahrzeuge dann auch noch schneller werden, als wir es uns eigentlich vorstellen können. Denn ja, ich kann mich daran erinnern, so Anfang, Mitte der 80er, wenn da ein Auto 200 gelaufen ist.
Das war der Wahnsinn, krass, ja, natürlich.
200, ja, so mittlerweile ist es so, ja, 300, schnelle Kiste, aber auch schon nicht mehr so überragend. Aber das ist natürlich jetzt klar, 400, 420 ist dieser Typ gefahren, 417, ja, was eine krasse Geschwindigkeit. Ich kann es mir nicht vorstellen, also, und ich, wie gesagt, ich bewege mich auch auf der Rennstrecke relativ häufig und sehr schnell, aber ich kann mir 400 auch nicht vorstellen. Ich habe mal in meinen Taschenrechner reingehackt, dass man bei 417 km/h 115,8 Meter in einer Sekunde hinter sich bringt. Ja? Das heißt, in 4 Sekunden macht er einen halben Kilometer. In 4 Sekunden. Lauf das mal. Ja?
Ja.
Also, das ist ein Wahnsinn.
Das ist absolut verrückt. Also das ist, ich sag mal, du als Fachmann, weil wir jetzt, ich habe noch eine fachliche Frage oder deine fachliche Meinung. Dieses Thema Rettungsgasse und halt vor allem dieses Filmen bei Unfällen, und dann wird angehalten auf der Gegenfahrbahn, dann kommt nochmal ein Unfall, weil dann eben wieder was passiert. ich habe letztens so eine Theorie aufgestellt, dass ich sage, ich finde, so Leute, die das machen, die haben irgendwie keine soziale Kompetenz. Und ich finde, denen müsste man einen Führerschein abnehmen. Nach 5 Jahren können sie von mir aus neu machen. Wie ist das denn aktuell? Wird das härter bestraft oder du bist da deutlich mehr im Metier drin? Oder auch also, bei deinen Fahrschülern ist da mehr Offenheit für das Thema?
Da sind wir natürlich in einem Thema, wo unsere Rechtsprechung sich eigentlich immer in, genau wie bei diesem nicht vorhandenen Geschwindigkeitslimit, wäre jetzt bei 417 dem Typ was passiert, sieht die Sachlage ganz anders aus. Dann können die den einsperren. Dann können die machen mit dem, also da gibt es reichlich Möglichkeiten, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, aber wo kein Kläger, da kein Richter, solange da nichts passiert. Und wenn es dann passiert, ist es zu spät. Und das ist so ein bisschen ähnlich, das Thema. Also es ist natürlich, finde ich heute auch, diese dem Menschen angeborene Neugier, damit kann man viel entschuldigen. Aber das weiß doch jeder verantwortliche Fahrzeugführer, dass das scheiße ist. Und vor allem im Gegenverkehr am besten noch eine Vollbremsung zu machen. Und ja klar, da gibt es natürlich die ganz Brutalen, die dann noch auf dem Standstreifen stehen bleiben und wirklich filmen oder sonst irgendwas für ein paar YouTube-Klicks oder keine Ahnung. Nein, also sowas gehört, finde ich, drakonisch bestraft. Da bin ich nicht nur bei einem Führerscheinentzug, sondern da sind wir bei grober Verkehrsgefährdung. Da kann man durchaus auch schon Straftaten draus machen und auch hohe Geldstrafen oder Tagessätze verhängen oder sogar eine Freiheitsstrafe auf Bewährung aussetzen. Also je nachdem ist jetzt auch wieder die Frage, was, wer, wann, wenn, was ist passiert. Ja? Wenn da draus ein kurzer Stau entsteht, ist es natürlich nicht so schlimm, wie wenn ein nächster Unfall dadurch entsteht.
Ja, oder vielleicht jemand das wiederholt macht, dass er zum 5. Mal auffällt. Ja.
Aber da gibt es ja so Unbegreiflichkeiten. Es hat jetzt gar nichts mit Straßenverkehr zu tun, aber es gab eine Situation, in der ich auch kurz davor war, jemandem wirklich weh zu tun. So aufgeregt habe ich mich darüber. Und zwar war ich mit unserem gemeinsamen Freund Moses in Tel Aviv oder in Israel. Wir haben uns da so eine halbwegs theologische Reise gegeben. Und wir waren in Jerusalem an der Klagemauer. Und da stand so ein alter orthodoxer Jude an dieser Klagemauer und hat bitterlich geweint, auch wirklich laut. Und da kam so ein kleiner, so richtig klischee-mäßig, kam so ein kleiner Asiate und hat dem wirklich sein Telefon ins Gesicht gehalten, während der da so bitterlich an dieser Mauer sein Leid beklagt hat. Und da bin ich wirklich richtig aggressiv geworden. Also, weil ich fand es so wenig nachvollziehbar und so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sage, also was man, und das sind aber die Menschen, die auch sowas an Unfallstellen machen.
Ja, ja und, oder wenn ein kleines Kind irgendwo, letztens war doch, wo ein Kind fast zu Tode gekommen wäre, weil die Rettungssanitäter an die Schaulustigen
nicht mehr rankamen. Ja, ja,
das war hier so irgendwo bei uns sogar in der Gegend. Also,
ja. Und da muss ich sagen, da finde ich keine Strafe hart genug. Also für mich absolut nicht nachvollziehbar. Wenn ich schon nicht helfen kann, dann verpisse ich mich da. Aber da rumzustehen und am besten noch die Rettungskräfte zu blockieren, das ist das Allergeilste. Ja, also ein Wahnsinn, was also da in der Gesellschaft hart, teilweise ne? auch...
Da tut jemand seinen Glauben ausleben und ist ja zum einen sehr intim, aber sehr öffentlich. Und jetzt, bevor sich wieder irgendwer beschwert, ist auch wurscht, ob das ein Asiat oder sonst wer war, logischerweise. Wir zwei kennen uns ja und ich weiß auch, wie wir ticken, da sind wir absolut d'accord.
Werbung. Wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach veganem Proteinpulver, Vitaminen, zum Beispiel Vitamin B12 oder auch einfach nach einer veganen Snack-Alternative, möchte ich euch heute MyProtein vorstellen. MyProtein ist Europas führende Sportnahrungsmarke mit einer großen Auswahl an Proteinpulvern, Vitaminen und Mineralstoffen, Superfood-Snack-Alternativen und Performance-Kleidung und eben auch einer sehr großen Auswahl an veganen Produkten. Und das Beste ist natürlich auch hier, ich kann euch einen Gutscheincode anbieten und zwar einfach Lust auf vegan zusammengeschrieben. Den gebt ihr ein im Checkout an der Kasse und das Beste ist, ihr bekommt immer, egal, je nach Produkt oder Kategorie oder auch nach Angebot, nochmal einen besseren Preis und könnt sparen. Das bekommt ihr dann auch direkt angezeigt mit dem Code Lust auf Vegan. Einen Link zu den veganen Produkten und mit dem Gutscheincode und allen Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Aber das ist so, Ich meine, jetzt könnte man natürlich wieder so den Bogen spannen und wir essen alle Fleisch und werden aggressiver, aber da gehen wir dann irgendwie dann selber wieder in so eine Schwurbler-Ecke. Aber es ist so ein bisschen auf der einen Seite verrohen, weil ich meine, ich liebe ja grundsätzlich auch soziale Medien und alles, aber es ist so ein bisschen, man muss halt Acht geben, dass so die Empathie nicht zu flöten geht, finde ich. Und ohne jetzt tatsächlich zu schwurbeln, also da ist zum Beispiel bei mir und zum Beispiel Moses hat das auch im NTU gesagt, der war auch im Podcast, der hat so einen schönen Satz gesagt, seit ich mich vegan ernähre, ist irgendwie so eine Last von meinen Schultern gefallen. Also ich meine, das heißt ja nicht jeder, der vegan ist, ist ein guter Mensch und umgekehrt. Ich weiß noch, es gab von diesen zwei Nazis diese Kochshows in YouTube, die da mit einem Sturmhaufen vegan gekocht haben. Die sind zwar vegan, aber die finde ich trotzdem scheiße. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber wir reden ja so von uns, so von den Durchschnittstypen. Und ne, jetzt bist du jemand, der auch gerne mal schnell fährt. Und das heißt ja aber nicht irgendwie, weißt du, so, dass man da seine Männlichkeit abgibt oder nicht so ein bisschen empathischer dadurch werden kann. Also das ist doch eigentlich schön, wenn man von sich sagen kann, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen offener und versuche so ein bisschen, ob das hilfsbereiter ist oder sonst was durch die Welt zu gehen. Oder ich gucke jetzt irgendwie, seit ich die Stadttaubenhilfe da hat, gucke ich mal nach dem Täubchen, ob es verletzt ist oder nicht. Das ist doch schön. Also deswegen ist man doch nicht weniger Mensch, Mann, Frau oder whatever. Also, und man muss auch nicht jedem auf den Sack gehen, wohlgemerkt, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja. Natürlich ist es schwierig, aber Leute, die halt, um nochmal zurück zu diesen sensationssüchtigen YouTube-Filmern zu kommen, ich finde es auch tatsächlich nicht besonders gut, dass es ja mittlerweile so Fernsehformate gibt, die diese ganzen Videos dann nochmal zusammengestritten irgendwie rausbringen. Ich weiß nicht, also klar, wenn es hier so in die Richtung Schadenfreude geht, also irgendwie, keine Ahnung, finde ich auch lustig, kann ich
Ja, du,
drüber lachen.
wenn keiner zu
Aber
Schaden kommt und
ja, aber
natürlich,
so,
ja.
aber bei Verkehrsunfällen und so finde ich das dann schon wieder ein bisschen grenzwertiger. Also weiß ich nicht, ob das so dolle ist.
Ich
Ja,
frage mich halt auch immer, was
aber.
sind das für Leute, die dann auf so ein brennendes Haus noch mit der laufenden Kamera zulaufen? Da hat doch Darwin völlig versagt bei den Leuten. Also, weil
Ja.
ich, also ich rufe die Feuerwehr oder die Polizei, und wenn ich sehe, ich kann vielleicht helfen, ohne mich in Gefahr zu bringen oder so. Ich meine, ich habe ja irgendwann mal Elektroniker gelernt, da waren immer so die Regeln mit, ne, wenn jemand am Strom hängt, du gibst dir selber in Gefahr und den dann, genau, im Zweifel wegtreten, aber auch nur, wenn kein Wasser ist und so. Vielleicht bin ich deswegen da auch ein bisschen sensibilisierter, aber ich frage mich immer, wenn irgendwo, wenn du das siehst, oder das war ein ganz trauriges Beispiel damals, diese Amoklauf da in München, dieses eine Video, was dann immer gezeigt wurde, wo der angefangen hat zu ballern, es hat einer gefilmt und er ist erst mal auf den zugerannt, bis er gemerkt hat, das ist kein Spaß, sondern der schießt wirklich und dann hörst du so, oh Scheiße, der schießt ihn schnell weg, wo ich so denke, wo oh, Himmels Willen, ich will mich da jetzt nicht drüber erheben, aber im Normalfall hast du doch einen Fluchtreflex. Aber da können wir uns 5 Stunden drüber unterhalten. Das ist, was mich noch interessieren würde, kommt es denn bei deinen Fahrschülern zu Gesprächen? Also wenn sich's anbietet, also ich, klar, du wirst dich jetzt ins Auto setzen und sagen, also bevor wir losfahren, reden wir über Veganismus. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass sich doch vielleicht hier und da mal so das ein oder andere Gespräch ergibt oder lässt du das konsequent
Ja,
weg?
nein. Also ich unterhalte mich natürlich über alles Mögliche mit meinen Fahrschülern, ganz klar. Und man muss da auch mal eine Lanze brechen. Die Jugend von heute ist, finde ich, in vielen Bereichen viel engagierter, viel politischer und viel interessierter auch daran, unseren Planeten am Leben zu halten. Logischerweise, die müssen noch länger draufbleiben als wir. Und da muss man sagen, habe ich das eigentlich relativ häufig. Ja, das ist Gespräch so irgendwie locker draufkommt, so meistens die Leute dann so ein bisschen überrascht sind anhand meines Alters, dass ich da doch mich in der Form äußere oder ernähre. Und ich aber würde ich jetzt mal sagen, also einen ganz großen Prozentsatz mittlerweile so bei den 17, 18, 19-Jährigen habe, die vegetarisch vegan sind. Also bei denen sich das schon ganz anders eingebürgert hat oder eine ganz andere Normalität hat. Und ich glaube, das geht in vielen Richtungen auch so. Also alleine der Führerschein überhaupt. Es ist nicht mehr so, dass die Jugendlichen da total versessen drauf sind. Die werden eigentlich eher von ihren Eltern dahingestummt und brauchen deswegen auch heutzutage alle, also der Durchschnitt braucht heute über ein Jahr für seinen Führerschein. Ja, weil
Okay.
die gar nicht mehr so, weil die gar nicht mehr echt? So.
Das ging mir ja mal gar nicht schnell genug da.
Ja, ja, eben. Ja. Aber jetzt guck mal, jetzt bin ich in Frankfurt. In Frankfurt Autofahren heißt nicht mehr wie bei uns noch Freiheit. Ne? Das heißt kein Parkplatz, Riesenkosten, absolute Hektik, Aggression im Straßenverkehr. Es dauert länger als mit Bussen und Bahnen und Fahrrädern. Und die Jugendlichen, die jetzt bei mir einen Führerschein machen, die haben ja vor 2 Jahren, kurz vor der Pandemie, auch noch mit Greta freitags auf der Straße gestanden. Ja? Also sie haben auch ein anderes Bewusstsein. Ja? Und das ist, natürlich hast du auch noch die Jugendlichen daneben, denen es nicht schnell genug gehen kann. Aber das ist ein verschwindender geringer Anteil.
Das ist ja cool, ja? Das ist schön zu hören.
Die,
ja.
Die meisten Jugendlichen brauchen heute 1-2 Jahre, um ihren Führerschein zu machen und sind auch gar nicht mehr, ist kein Statussymbol mehr heute ein Auto, im Gegenteil. Ja?
Ja.
Also das hat sich komplett gewandelt. Und diskutieren tue ich dann meistens mit den Eltern, warum denn jetzt das Kind so lange für einen Führerschein braucht, weil es halt einfach nur selten auftaucht. Dann haben die Abi, dann müssen sie das machen, dann müssen sie das machen. Und Führerschein ist für die so, ja, Eltern sagen, soll ich und später für mein Berufsleben brauche ich auch. Aber es ist jetzt nicht besonders wichtig. Also meine eigene Tochter, die wird jetzt nächsten Monat 17, die könnte seit einem Jahr ihren 125er Führerschein haben. Die Papiere sind jetzt diese Woche gerade abgelaufen, weil sie es nicht geschafft hat, zur Theorieprüfung zu gehen. Also beim Schloss erquietscht die Türen, da schießt er die schlechteste Schuhe. Meine Tochter macht keinen Führerschein.
Nein, aber also, ich meine, das ist ja, also das hat mich auch sehr interessiert. Also ich finde das ja super, weil, also ich selbst habe zwar keine Kinder, kriege das aber im Umfeld auch immer mit. Das heißt so, oh ja, mein, weiß ich noch, unsere Tochter und der Sohn hat jetzt gerade mal gerade Führerschein gemacht. Und da denke ich so, hä, der ist doch schon 25. Aber das kriegt man tatsächlich immer öfter mit. Und ich meine, ich wohne ja jetzt in Mainz, das ist nicht ganz so wie Frankfurt, aber ich bin da voll bei dir. Also Freiheit, was mit 18 war der Führerschein für mich Freiheit in Anführungszeichen. Heute ist es meine Jahreskarte bei der MVG, weil wenn ich irgendwie zu meiner Mutter fahre, sitze eine Straßenbahn und fahre die komplett Innenstadt an allen Autos vorbei. Das ist für mich heute Freiheit. Ja, also es ist kein Stress, ist elektrisch. Also vor allem gerade Straßenbahn ist noch viel geiler wie Bus logischerweise. Die hat auch immer grüne Welle. Das ist ja so geschaltet, dass die überall zuerst durchfährt. Und das ist für mich heute Freiheit. Kein Stress, steige ich aus. Ja, und gut ist, fahre wieder zurück. Aber das ist aber schön zu hören, weil ich finde auch die Jugend, die jetzt so kommt, und du hast ja tendenziell mit, ich sag mal, dein Kernalter dürfte irgendwo zwischen 16 und 25 sein, würde ich jetzt mal schätzen, oder?
Ja, so in dem Bereich liegt das. Also im Autobereich, im Motorradbereich ist es gerade andersrum. Da würde ich fast sagen, da sind wir so fast bei einem Durchschnittsalter von 40.
Boah, das ist echt so dieses Klischee, das.
Ja, ja. Also jetzt, die Leute, die bei mir Motorradführerschein machen, würde ich sagen, durchschnittlich eher zwischen 30 und 60 als drunter.
Also finde ich jetzt lustig, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, gut, ich habe meinen Motorradführerschein direkt mit 18 gemacht. Da war das ja noch wie 1A und dann mit 20 durfte ich 1 fahren, genau. Aber das hört man ja immer so, dieses Klischee, dann wenn man keinen hat. Und dann ist da tatsächlich die Zielgruppe wirklich so tatsächlich in diesem 40, 45er Bereich.
Ja, in diesem Bereich liegen die viel, ja.
Wobei, klar, ich meine, es ist ja, also ich fand das damals gut. Ich bin mit 15 Mofa gefahren. Ne? Ich meine, okay, zugegeben, das ist schneller gefahren wie 25, aber okay, langsamer wie heute so manches, wie heißen die Peloton-Bikes, gell? Diese Schnell-E-Bikes. Ja.
Ja.
Und dann ist man mit 16 dann 1B, das war seinerzeit noch 80 Kubik und 80 km/h, was eigentlich durfte man ja mit auf die Autobahn, war eigentlich komplett lebensgefährlich. Weil man, also nicht schneller war wie ein LKW. Und dann durfte man mit 1A bis, ich glaube, 34 PS.
34 PS war das damals noch. Am Anfang 27 PS, dann 34 PS. Ja. Mittlerweile sind wir bei 48 PS.
Okay. Und dann durfte man, wobei das war dann bei mir ein bisschen lächerlich, da war gerade diese Umstellung, da musste man zum Einsatz keine Prüfung mehr machen, sondern nur zur Zulassungsstelle und oder schreiben. Hiermit bestätige ich, dass ich irgendwie mehr wie 2000 Kilometer mit 1A, also ob du gefahren bist oder ich bin sie damals gefahren. Und ich persönlich, ich habe mir da immer so Gedanken gemacht, wobei es ist leider nie zu gekommen, wie ist das, wenn ich Kinder habe? Also dieses, ich meine, dieses Mofa-Fahren oder 50er-Fahren ist ja auf der einen Seite im Straßenverkehr saugefährlich. Aber auf der anderen Seite, also ich glaube, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie gut kann ich Auto fahren? Aber ich finde, Autofahrer, die auch schon früh Motorrad gefahren sind, die sind gefühlt, also dahingehend umsichtiger, weil sie wissen, wie es ist, wenn du selber Motorrad oder Fahrrad auch fährst und so ein bisschen auf die anderen achten musst. Ist das so oder?
Ja, da gibt es natürlich auch viele Sachen. Also es gibt ja auch diese klassische Geschichte der Fahrerrollen. Da gibt es ich glaube, aus den 60ern gibt es einen Goofy-Film von. Der geht über 10 Minuten, Herr Leisetritt und Herr, keine Ahnung. Also wo man sieht, so wie sich der Charakter eines Fahrers verändert, je nachdem, auf was er drauf sitzt. Also der läuft und dann, ja, ne? Und das haben wir auch. Also als Fußgänger regst du dich über die Fahrradfahrer und die Autofahrer auf. Dann setzt du dich 10 Minuten später aufs Fahrrad,
Stimmt.
regst dich über die Fußgänger und die Autofahrer auf. Und wenn du im Auto bist, dann sind Fahrradfahrer und Fußgänger scheiße. Also diese Rollenverteilung haben wir ganz klassisch. Und ob da natürlich jemand, der ein bisschen empathischer ist und vielleicht nicht ganz so gestresst ist, der hat dann für alle Verständnis. Aber das gibt es auch. Also das merke ich auch an mir. Ich habe zum Beispiel auch so ein Ding. Ich bin bestimmt jetzt nicht der gesetzestreueste Bürger, den man sich vorstellen kann, aber ich laufe grundsätzlich nicht über rote Fußgängerampeln. Und wenn es nachts um 4 im Regen ist, mache ich nicht. Mache ich aus mehreren Gründen nicht. Erstens, wenn ich es machen würde, würde es garantiert irgendeiner meiner Fahrschüler sehen und würde mich dann
Murphy's
anzählen.
Law,
Ja?
genau.
Und dann als Papa. Also ich habe einen Sohn, der ist 21 und eine Tochter, die ist, wie gesagt, die wird jetzt 17. Die sind natürlich raus, die bewegen sich alleine durch den Straßenverkehr. Aber wenn man als Papa mit seinen Kindern an der Ampel steht und du siehst, wie viele Menschen einfach völlig gedankenlos vor meinen Kindern über die roten Ampeln laufen, da kriege ich einen Hals. Also das mache ich auch heute noch, wenn ich da alleine stehe und sehe, dass hier an mir vorbei die Leute über die roten Ampeln laufen. Da steht ein Kind neben mir. Ich pfeife die an. Ich sage, hier, jetzt. Vor allem, weil wir sehen müssen, und das ist ja auch wieder so eine Auffassungssache, der Mensch, der bei Rot mit dem Auto drüber fährt, das ist ein Verbrecher. Der mit dem Fahrrad drüber fährt, ist normal. Der mit dem Fußgänger guckt sowieso nicht nach roten Ampeln. So ist es ja heute aufgeteilt. Aber der Verstoß als solches ist bei allen dreien genau der gleiche. Und was ich natürlich schon hatte, und das finde ich auch gut, also gerade hier in Frankfurt nimmt es ja mit diesen militanten, muss ich sagen, Fahrradfahrern echt mittlerweile überhand, die halt mit ihren Lastenfahrrädern in der engen Einbahnstraße gegen die Einbahnstraße fahren, was ihnen erlaubt ist, aber auf dich zufahren und von dir wollen, dass du rückwärts einparkst, damit sie vorbeikommen. Und die halt auch keinerlei Regeln beachten und das Ganze echt gefährlich machen. Und scheinbar auch mittlerweile im Kopf haben, ja, beim Unfall mit dem Fahrradfahrer hat immer der Autofahrer Schuld, was definitiv nicht so ist. Also wenn ein Fahrradfahrer über Rot fährt und ich neben auf die Motorhaube, dann ist der dran schuld, nicht ich. Ja, aber da tut sich auch viel in der Gesellschaft. Und wie gesagt, es ist halt immer so die Frage, auf was für einem Medium bewegst du dich gerade? Und dann hast du dafür das größte Verständnis. Und die anderen sind aller Scheiße.
Absolut. In Mainz ist es so, dass in fast alle, und ich glaube sogar in alle Einbahnstraßen, ist mit Ausnahme für Fahrradfahrer. Ist das in
Ja.
Frankfurt auch so oder ist es
Ja.
generell so?
Nein, das ist nicht generell so, das ist immer noch eine kommunale Sache.
Ja, okay.
Frankfurt war da eine relativ alternative Stadt und auch, was ich ja sehr schön finde, sehr, sehr multikulturell, sehr offen, sehr linkslastig. Und Frankfurt hat tatsächlich, ich glaube, in Deutschland als erstes damit angefangen,
Cool.
Fahrradfahrer gegen die Einbahnstraße fahren
Ja.
zu lassen. Und das ist bei uns wirklich in allen Zonen 30, in
Okay.
allen Bereichen ist das so.
Bei uns
Das
auch,
ist auch
genau.
vollkommen in Ordnung.
Ja.
Nur, jetzt muss man sagen, bin ich in den Stadtteilen, so Nordend, Bornheim, das sind schon sehr, sehr hippe Familienstadtteile. Und jetzt haben die ja seit letztem Jahr, kriegst du ja vom Staat eine Subvention von 1.000 Euro, wenn du ein Lastenfahrrad kaufst.
Ah, okay, siehst du, wusste ich auch nicht.
Und
Okay.
diese Dinge nehmen bei uns tatsächlich echt überhand. Also, das ist schon so eine Form von Ökoterrorismus, der da stattfindet. Und die kommen dann halt mit diesen wirklich breiten Geräten,
Ich wollte gerade sagen, die sind
ja.
natürlich auch genau.
Und da müsste man jetzt zum Beispiel hingehen, müsste sagen, okay, Fahrradfahren gegen die Einbahnstraße erlaubt, mit Ausnahme von Fahrrädern, die breiter als 80 Zentimeter sind
Genau.
oder sonst was, weil es nicht mehr machbar
Das
ist.
ist
Es
der
geht einfach
Sinn
nicht.
ist verfehlt, eben,
Und die
ja.
Menschen, die da drauf sitzen, muss ich auch so beobachten, können mit diesen Dingern kaum umgehen. Die können also alle auch nicht besonders gut Fahrrad fahren. Und das ist schwierig, so ein Ding zu fahren. Das ist ewig lang. Das hat eine ganz komische Gewichtsverteilung. Vor allem, wenn du dann da vorne noch zwei Kinder drin sitzen
Ja.
hast. Und das Geilste ist, das habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet, die Mutti oder der Vati schön brav mit dem Fahrradhelm auf dem Ding und die Kinder vorne ohne was.
Ja,
Ja,
das ist dann wieder so,
also
ja.
auch sehr geil. Also geile Moral, die da teilweise auch an den Tag gelegt wird. Und die sind ja auch lustig und die sind natürlich auch schön, wenn du dein Kind da vorne reinsetzt und das Kind hat wahrscheinlich einen Heidenspaß daran. Das ist alles gut und schön. Aber in einer engen Einbahnstraße in
Ja.
der Altstadt von Frankfurt gegen die Einbahnstraße zu
Ja.
fahren, das funktioniert einfach nicht. Die Dinge haben mittlerweile auch alle so hier Pedelec
Ja.
Elektroantrieb. dann können die auch um die vier Ecken fahren. Da können sie auch richtig rumfahren. Das ist meiner Meinung nach, weil das tatsächlich von der Verkehrssicherheit her eine ganz üble Sache ist und natürlich auch immer zu Schreierei auf der Straße führt, weil sich natürlich die Fahrradfahrer, die nebenbei wahrscheinlich auch noch ein großes Auto in der Garage haben, sich aber dann als Retter der Welt der Meinung sind, sie haben überall Vorrang. Also es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ja. Also nichts gegen Fahrradfahren.
Natürlich nein, wir reden
eine tolle Alternative.
Absolut.
Und natürlich, das ist wichtig. Aber mit diesen LKW-Fahrrädern, neulich habe ich sogar einen gesehen, Lastenfahrrad und hinten drauf noch in derselben Breite ein 2 Meter langer Anhänger, der 1 Meter hoch, 80 hoch abgeplant war. Also das Ding war wirklich wie so ein Gliederzug vom LKW als Fahrrad.
Ja, brauchst du eigentlich schon fast einen 7,5-Tonner-Führerschein?
Ich wollte es eigentlich fotografieren. Ich war aber nicht schnell genug, dann war der schon wieder weg. Aber das war total skurril, als der in der Einbahnstraße auf mich zukommt. Ich denke, was hat denn der hinter sich noch? Und da kam da hinten dran wirklich so ein abgeplanter Anhänger. Ja, mit Ladespiegel, also ein Wahnsinn.
Ja, wir sind schon eine verrückte Spezies, wir Menschen. Das ist klasse. Also es ist unfassbar spannend. Wir haben unheimlich viel gelernt. Es ist natürlich, ich meine, wir sind ja auch kulturell nah beieinander als Rhein-Hesse. Ich und du als Hesse, wir sind da ja auch sehr gleich getaktet und das ist auch prima. Also wer jetzt Bock hat und sagt, ey geil, ich will eh gerade meinen Führerschein machen, wohne hier in der Gegend und habe einen veganen Fahrlehrer, finde ich cool. Dein Link und deine Infos haben wir uns schon abgesprochen, die stehen in Shownotes. Du kannst es aber auch sagen, weil ich muss jetzt gerade sagen, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Genau, also ich bin in Frankfurt-Borna im Nordend, ja. Das Ganze nennt sich Fahrpraxis, fahr-praxis.de ist die Internetseite, ja. Aber tatsächlich bin ich nicht hier, um für mich Werbung zu machen,
nein,
das wegen der guten Sache.
Und, ganz genau, deswegen habe ich das ja gesagt, das ist, war unfassbar, war spannend und man findet dich vor allem, also kann ich sehr empfehlen, dir auf jeden Fall auf Facebook zu folgen, weil du auch, also wenn du was postest, ist es immer so ein bisschen, was heißt polarisierend, aber das meine ich jetzt im positiven Sinne und immer mit sehr viel Verstand und Empathie und interessant. Und dann hoffen wir, dass wir uns bald alle wieder auf Veggie World oder irgendwo ohne Corona dann auch wieder bald gesund munter sehen können.
So machen wir das mal lieber. Alles klar.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria.